Wir hören den Predigttext, der für heute vorgeschlagen ist, aus dem Lukasevangelium, Kapitel 11. Und es begab sich, dass Jesus an einem Ort war und betete. Als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Gib uns unser täglich Brot, Tag für Tag, und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig wird. Und führe uns nicht in Versuchung. Und er sprach zu ihnen: Wer unter euch hat einen Freund und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm: Lieber Freund, leih mir drei Brote, denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und der drinnen würde antworten und sprechen: Mach mir keine Unruhe, die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen schon zu Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen Fisch, und der gibt ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder gibt ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, Gebet ist uns vertraut, sonst wären wir nicht hier. Gebete gehören zum Gottesdienst und zum geistlichen Leben zu Hause. Manche werden abgelesen, andere freigesprochen, wieder andere auswendig gelernt. Das Bekannteste ist das Vaterunser. Und wenn irgendwo ein frommer Schluss gebraucht wird, dann heißt es: Beten wir noch das Vaterunser. Oder ein Vaterunser. Man kann also auch mehrere beten. Katholiken tun das manchmal. Oder wir sagen: Würdest du noch ein Gebet sprechen? Oder: Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Eine verräterische Redewendung, ein Gebet sprechen. Scheint so etwas Ähnliches zu sein wie ein Gedicht aufsagen. Kein Mann würde zu seiner Frau gehen und sagen: Ich möchte jetzt eine Liebesbekundung sprechen. Und keine Frau würde an die Fleisch- oder Käsetheke beim Fritschermarkt kommen und sagen: Ich möchte jetzt eine Einkaufsliste sprechen. Und noch was: Kein hungriges Kind würde seine Mutter mit folgenden Worten bitten: Mama mein, du bist fein, und weil ich will weiterleben, bitte ich, wollst mir Brötchen geben, so sei es. Beim Gebet scheinen dagegen solche unnormalen Formulierungen ganz normal zu sein. Wobei vorbereitete, aufgeschriebene Gebete durchaus etwas sehr Hilfreiches und Gutes sein können. Sie dürfen auch sprachlich gut und kunstvoll formuliert sein, das sehen wir an den Psalmen. Übrigens, Manche Gebete, auch in Gebetsgemeinschaften, erinnern mich ein bisschen an mein Navi. Das hat so gewisse Redewendungen abgespeichert. Und je nachdem, wo ich mit dem Auto gerade bin oder hin will, sagt es diese dann an. Und wenn ich die Strecke und mein Navi kenne, dann weiß ich schon, was es sagen wird und in welchem Tonfall es das sagen wird. Es ist ja einprogrammiert und wird entsprechend abgerufen. Wobei das alles richtig und hilfreich ist. Aber manche Gebete und Gebetsgemeinschaften verlaufen ganz ähnlich. Gewisse Redewendungen, die alle richtig und zutreffend sind, werden an gewissen Stellen ziemlich erwartungsgemäß in vertrautem Tonfall gesprochen. Der Unterschied zum Navi ist vielleicht, nach diesem Gebet bin ich nicht unbedingt vorangekommen oder an einem anderen Ort. Da ist nichts anders geworden oder hätte sich geändert, äußerlich nicht und innerlich oft auch nicht. Gebet ist bei uns oft so ritualisiert, ein Ritual geworden. Das ist im Prinzip nicht schlecht. Das kann sehr hilfreich sein. Aber das kann nicht alles sein. Fromme Juden beten noch mehr und noch ritualisierter als wir. Vom Aufstehen bis zum Schlafengehen ist klar, welches Gebet oder welcher Segensspruch wann, wo, wie gesagt wird. Und das hat etwas Gutes, weil so Gott in den ganzen Alltag mit hineingenommen wird. Die Jünger von Jesus und Jesus selbst kannten und praktizierten das alles. Und doch hatte das Gebetsleben von Jesus offensichtlich noch etwas anderes, ja etwas Faszinierendes. Das fiel auf, sonst hätten die Jünger ihn doch nicht gebeten, Herr, lehre uns beten. Die konnten doch längst beten. Aber Gebet und Gebet kann zweierlei sein. Juden kannten und kennen viele Gebete auswendig, die 150 Psalmen zum Beispiel, geht alles aus dem Kopf. Und wenn Jesus noch mit dem antwortet, was wir als das Vaterunser abgespeichert haben, dann hat er offensichtlich nicht Gebet Nummer 229 gemeint, was sie nun auch noch auswendig lernen sollten. Das merken wir schon daran, dass es Matthäus und Lukas etwas unterschiedlich überliefert haben. Sondern hier geht es um eine Leitlinie, um eine Ausrichtung. Richtet euch zuerst auf Gott aus, auf seine Herrschaft. Und dann bittet ihn um das, was ihr im Alltag braucht. Und als drittes betet, dass das Böse aus eurem Leben herausgenommen wird und keinen Zutritt mehr findet. Interessant, worauf Jesus hier den Finger legt. Aber darum soll es heute nicht gehen, sondern um das, was Jesus im Anschluss sagt. Der bittende Freund steht hier in meiner Bibel als Überschrift. Eine mitternächtliche Szene. Die Nacht ist doch zum Schlafen da, nicht zum Beten, oder? Wobei Gebet die beste Einschlafhilfe ist, die ich kenne. Ich schlafe nie so schnell ein wie beim Beten, manchmal sogar mitten am Tag. Kennt das noch jemand? Nee, schlafen alle schon. So, Gebet als Schlaftablette. Aber so ist es nicht gemeint. Hier ist einer wach und weckt die anderen oder einen anderen. Und zum Gebet braucht es tatsächlich Wachheit. Und dass man etwas will. Leih mir drei Brote, ich hab nichts. Ich brauche Brot, dringend und gleich. Und worauf stößt der Bittende? Auf Widerstand. Gebete stoßen zunächst auf Widerstand. Und die müssen Diese Widerstände müssen überwunden werden. Und auch das Einschlafen beim Gebet hat etwas mit diesen Widerständen zu tun. Weil es jemanden gibt, der viel besser als die Christen weiß, wie gefährlich ihm das Gebet werden kann. Und deshalb schickt er Müdigkeit. Oder er sorgt dafür, dass aus der spannendsten und kraftvollsten Sache der Welt ein formales, langweiliges, frommes, gern auch kunstvolles, aber möglichst totes Ritual wird. Bei dem, was Jesus hier erzählt, müssen wir zunächst die Verhältnisse im alten Orient ein wenig kennen damals. Da war ein Raum, darin nachts zwei Betten Seite an Seite, in dem einen der Hausvater mit seinen Söhnen, im anderen die Mutter mit ihren Töchtern und kleinen Kindern. Diese beiden Betten wurden von anderen umringt, in denen die verheirateten Söhne oder andere Familien schliefen. Wenn jetzt der Hausvater aufgestanden wäre und Brot in der Küche gesucht hätte und dann den dicken Riegel zurückgeschoben hätte, um die Tür zu öffnen und dann das Brot herauszugeben, gab es tatsächlich die Gefahr, dass die ganze Kinderschar aufwacht und dann gibt's Geschrei. Mit der Nachtruhe ist es vorbei, und zwar für alle in diesem Falle. Deshalb wimmelt der Vater erstmal ab. Nein, das ist zu umständlich, du kriegst nichts. Dieser Widerstand muss erstmal überwunden werden. Jesus ermutigt dazu. Lass dich nicht abwimmeln. Bitte und bete, bis du hast, was du brauchst. Du bekommst es. Warum? Jesus nennt zwei Gründe. Der erste, die Freundesbeziehung. Im Orient damals und bis heute ist es völlig normal, dass man voneinander borgt und bekommt, was man braucht. Da hat man diese Hemmungen nicht, wie bei uns vielleicht. Und damit sind wir beim zweiten Grund. Im Urtext steht hier ein Wort, das heißt übersetzt Schamlosigkeit, Unverschämtheit, Frechheit, Dreistigkeit. Haben Sie schon mal das Beten in Verbindung mit Schamlosigkeit, Unverschämtheit, Frechheit und Dreistigkeit gebracht? Darf man das? Zumindest tut es Jesus. Natürlich dürfen wir beim Gebet die Gottesfurcht nicht vergessen, also wir müssen uns schon klar machen, zu wem wir beten. Trotzdem könnte es sein, dass wir beim Beten zu brav und zu religiös sind? Luther spricht in seiner Übersetzung vom unverschämten Drängen. Also nicht schön und brav etwas ansagen, sondern leidenschaftlich und beharrlich etwas wollen, das macht das Gebet nach Jesus aus. Freundesbeziehung und unverschämtes Drängen, keine falsche Bescheidenheit. Jemand hat mal gesagt, Bescheidenheit gegenüber Gott ist eine Unverschämtheit. Das kann man missverstehen, aber wir beleidigen Gott. Wir beleidigen Gott, wenn wir von ihm nichts erwarten und ihm weder Selbstverständliches noch Großes zutrauen. Jesus ermutigt zum Selbstverständlichen dranbleiben. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Bekannte Worte, aber beten wir so? Und für die, die es beim ersten Mal noch nicht verstanden haben, wiederholt und verstärkt ist Jesus ein zweites Mal. Er wiederholt sich selten, aber er tut es an dieser Stelle. Und wörtlicher und richtiger übersetzt sagt er, jeder Bittende, immer wieder Bittende empfängt. Und der Suchende, der immer wieder und weiter Suchende findet. Und dem Klopfenden, dem fortlaufend Klopfenden wird geöffnet. Und dann wird Jesus familiär. Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen Fisch und er gibt ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder gibt ihn, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion? Also damals aßen die Kinder gerne Fisch und fürchteten sich vor Schlangen. Und die Hühner, die wohnten damals mit der Familie im selben Raum. Das habe ich vergessen vorhin zu sagen. Also, wenn der Vater nachts aufstand, dann gab es nicht nur Kindergeschrei, sondern Hühnergegacker und Geflatter. Und die Skorpione, die hielten sich gern in Hühnernestern auf. Deshalb griff man nachts, ohne zu sehen, nicht so ohne weiteres in ihr Strohnest. Das wäre dumm gewesen. Ein Skorpionstich ist äußerst schmerzhaft. Das erspart man sich lieber und auch seinen Kindern. Kein Vater gibt seinen Kindern statt Fisch und Ei eine Schlange und einen Skorpion. So böse und sadistisch sind Väter normalerweise nicht. Aber einige halten Gott für so böse und sadistisch. Ein Kapitel vorher in Lukas 10. Hatte Jesus schon mal von Schlangen und Skorpionen gesprochen. Da waren seine Jünger begeistert von einem Missionseinsatz zurückgekommen und berichten ihm strahlend, auch die Dämonen sind uns untertan. Und Jesus nahm das auf und sagte, seht, ich habe euch Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und Macht über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch schaden. Schlangen und Skorpione sind also Bilder für dämonische Mächte. Wer zu Jesus gehört, muss davor keine Angst haben. Aber es gibt bis heute Christen, die haben Angst, Gott ernsthaft um den Heiligen Geist zu bitten. Sie haben Angst, dass sie statt Gottes Geist einen Geist von unten oder einen Dämon oder mehrere bekommen. Deshalb halten sie zum Heiligen Geist lieber einen Sicherheitsabstand. Sie beten und singen höchstens ritualisiert, komm, Heiliger Geist, oder gib uns bitte deinen guten Geist, ohne etwas zu erwarten und zu bekommen und irgendwie verändert zu werden. Jesus sagt dagegen, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Glaubst du an Gott als bösen Sadisten oder als guten Vater? Gebet setzt eine Vater-Kind-Beziehung, Kind-Vater-Beziehung voraus. Bitten an Gott und empfangen von Gott darf und sollte für uns genauso natürlich sein, wie es für Kinder natürlich ist, Gutes von den Eltern zu erbitten und zu empfangen. Und das betrifft hier nach Jesus speziell den Heiligen Geist. Und wenn unsere Gebete so formal und so langweilig, schön, aber belanglos und wirkungslos sind, dann hat das genau diesen Grund. Gottes Geist fehlt. Gebet ist uns vertraut, ja. Aber Gebet könnte noch etwas anderes sein als das, was wir kennen. Jesus ermutigt zu einer ungewöhnlichen Natürlichkeit. Und die führt dazu, dass das Übernatürliche gewöhnlich wird. Obwohl wir beten und beten können, es könnte sein, dass wir dann noch einiges lernen dürfen. Und der Anfang könnte die aufrichtige Bitte sein: Herr, lehre uns, lehre mich beten. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Wir beten. Herr Jesus Christus, du bist der Weg zum Vater. Und du bist am Kreuz dafür gestorben, dass wir eine Beziehung zu Gott haben können, wie ein vertrauensvolles Kind zu seinem Vater. Du hast uns gezeigt und vorgelebt, wie gut Gott ist. Danke. So hilf uns bitte durch deinen Geist, immer tiefer in die Beziehung zum Vater hineinzukommen und in ihr zu wachsen. Zeige uns, wo wir stehen, wie du uns siehst und was für uns bereit liegt. Zeige uns, was du getan hast und tun willst und was wir zu tun haben. So schließe uns bitte das Geheimnis des Gebetes immer mehr auf. Uns als Einzelnen und uns als Gemeinde. Dann wird unser Leben immer tiefer geprägt von deiner Liebe und von dem Vertrauen zu dir. Dann wird unsere Gemeinde eine heilende Gemeinschaft, in der wir dir begegnen und dein Wirken erleben. Uns fehlt noch viel. Du willst es geben. Was uns bewegt und was wir brauchen und wir persönlich von dir erbitten wollen, für uns selber oder andere, das sagen wir dir in der Stille. Danke, dass du uns hörst. Hilf uns, dich zu hören. Wir bitten dich um ein geistliches Erwachen. Bitte segne die Leitung unserer Kirche und unseren Bischof, dass sie Entscheidungen treffen können, die aus dem Vertrauen zu dir kommen und die helfen, dass dein Wort läuft und viele Menschen erreicht. Bewahre uns vor falschen Grundlagen und Konzepten. Und stelle du die Ehre deines Wortes wieder neu her. Amen.